Okay, wir wollen jetzt gleich weitermachen. Ich möchte am Anfang mit euch beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Himmlischer Vater, du bist groß, du bist mächtig, du bist gut. Du hast uns so viel gegeben, vor allem hast du uns dein Wort gegeben. Du bist jetzt aktiv in unserem Leben, du sprichst zu uns, Herr, sprich zu uns jetzt. Lass jeden hier einfach spüren im Herzen, dass du da bist und das, was du mit ihm tun wirst, vorhast, alles. Wir legen diese Zeit in deine Hand, Herr. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Warum machst du das, was du machst? Hast du schon mal die Frage gestellt? Oder schon mal vielleicht die Frage gehört? Vielleicht hat jeder das schon mal sich selbst gefragt, warum ich mache, was ich mache. Ich weiß, die Eltern haben schon ihre Kinder diese Frage gestellt. Warum machst du das? Kenne ich auch sehr allzu gut. Meistens ist es eben, wenn sie etwas tun, was sie eigentlich nicht tun sollten und sie wissen, dass sie es nicht tun sollten. Heute geht es um eine Person, zu der Gott hat diese Person diese Frage gestellt. Und diese Frage hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und führte dann zu einer einzigartigen Berufung. Wer hat diese Frage gehört? Saulus natürlich. Jesus Christus hat selbst gefragt, auf dem Weg nach Damaskus, wo er eigentlich die Nachfolger von Jesus verhaften wollte und nach Jerusalem bringen wollte und dort Prozess machen wollte, ist ein Licht erschienen und Jesus sagt zu ihm: Warum machst du das, was du machst? Oder wörtlich gesagt, warum verfolgst du mich? Durch diese Frage gingen die Augen von Saulus zuerst zu, dann auf, kann man sagen. Der hat sein Leben radikal verändert, indem er diese Frage gestellt bekam und geantwortet hat. Nachdem er dann aus Damaskus abhauen musste und aus Jerusalem abhauen musste wegen akuter Lebensgefahr, war er in seiner Heimatstadt, in Tarsus. Einige Jahre später fand ihn Barnabas dort und hat ihn nach Antiochien gebracht, um dort die neuen Christen im Glauben zu stärken. Und da geschah etwas, worauf er, glaube ich, lange gewartet hatte. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 3. In Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war. Und Saulus, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Bitte auf Ukrainisch auch oder Russisch oder was auch immer.
Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеец, и Манаил, совоспитанник Ирода и Кировлазия, и Саус. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их.
In dem 11. Kapitel von Apostelgeschichte haben wir gelesen, dass hier diese Stadt Antiochia, das war die erste Stadt, wo die Menschen nicht nur mit Juden gesprochen haben über Jesus, sondern die sind bewusst auch zu den Heiden gegangen, also den Nichtjuden. Das zeigt sich dann eben auch hier am Anfang, wo sie von Propheten und Lehrer reden. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Leitung der Gemeinde war. Auf jeden Fall eine interessante Gruppe, wenn man die anschaut. Wir haben natürlich zuerst Barnabas. Barnabas war ja, kennen wir schon, ein Jude aus Zypern. Und dann ist hier Simeon. Simeon ist schon ein jüdischer Name. Aber wenn es steht, genannt Niger, das Niger ist das griechische Wort für schwarz. Und man geht davon aus, dass er wahrscheinlich ein schwarzafrikanischer Mensch war, mit einem jüdischen Namen. Entweder hat er einfach den Namen oder er war ein Jude, der aus Afrika kam. Ich glaube, so ein Spitzname wäre heute höchst politisch inkorrekt. Und dann kommt noch dieser Lucius. Er kommt auch Kyrene. Kyrene war ein Ort in Nordafrika. Das heißt, er war auch Afrikaner. Wahrscheinlich irgendwie eher arabisch stammt. Und dann kam dieser Manahen. Wie es hier steht, er war wahrscheinlich eher von einer Familie, die eher autokratisch war, also so obere Gesellschaftsschicht. Denn er ist mit diesem Herodes groß geworden. Das heißt, entweder er war mit ihm auf der Schule oder er war sogar ein Pflegekind oder irgendwie Stiefkind oder was auch immer. Also auf jeden Fall kam er von gutem Hause. Und dann natürlich auch Saulus, den wir auch schon kennen. Also 5 Leute, die wirklich aus vielen verschiedenen Orten und Hintergründen kamen. Und die hatten aber ein gemeinsames Ziel, es Jesus zu dienen, Jesus nachzufolgen und das Evangelium zu verbreiten. Eines Tages, hier steht es, als sie dem Herrn dienten und fasteten, haben sie eine Botschaft bekommen. Und nun müssen wir überlegen, okay, was heißt es eigentlich, dem Herrn zu dienen? Was meint, also Fasten, da können wir uns schon vorstellen, okay, Fasten kennen wir ja, auch heute. Aber sagst du, die haben den Herrn gedient und gefastet. Was meinten die damit? Manche können in ihre Übersetzung gucken, die moderneren, versuchen mal ein Bild zu geben, entweder einer sagt, die haben den Herrn angebetet, also praktisch diese kleine Gruppe hatten zusammen gesungen oder was auch immer. Einer sagt, sie haben einen Gottesdienst gehalten und gefastet. Manche denken, das ist so, weil das griechische Wort, daraus kommt das deutsche Wort Liturgie. Und so denken, okay, dann muss es irgendwie was mit einem Gottesdienst gewesen sein. Andere denken, okay, das war Fasten und Gebet gehören zusammen, also muss irgendwie mal Gebet und Fasten, das gehört zusammen. Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Denn eigentlich, man dient dem Herrn auch, indem man etwas für andere tut. Also man kann das sehr breitflächig auch verstehen. Aber der Heilige Geist sprach in diese Situation hinein. Wie er das gemacht hat, wird auch nicht gesagt, nur dass er es gemacht hat. Und sagt, sondern mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich die berufen habe. Die sollen sich auf dem Weg machen. Und hier gilt es zu bedenken. Wirklich interessant. Saulus, so ziemlich bald nach seiner Bekehrung, bekam die Berufung von Gott oder die Botschaft von Gott, dass er ihn berufen hat, um zu den Heiden zu gehen, zu den Menschen, nicht Juden. Okay? Und dann kommt die Zeit in Damaskus, in Jerusalem, und dann geht er nach Hause nach Tarsus. Da sind einige Jahre vergangen und man fragt sich, okay, was ist los? Da ist nichts passiert. Und erst jetzt, nachdem er nach Antiochia kam, da ein, zwei Jahre ist, dann irgendwann kommt der Heilige Geist und sagt, ja, jetzt. Gott weiß, was er tut und wann er das tut. Und das ist ja mit uns vielleicht nicht anders. Vielleicht hast du eine Idee, du willst dies oder jenes tun im Gottesreich, du willst etwas für Gott tun und vielleicht hast du gespürt, Gott will das auch, aber irgendwie sagst du, okay, ist noch nicht dran oder Gott hat eine Zeit dafür. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, okay Gott, ich mache mich auf den Weg, wenn du sagst, und tu nichts. Wie wir bei Saulus sehen, er hat gehandelt, er hat Dinge getan, er hat gelehrt, er hat Christen ermutigt. Und mitten in seiner Arbeit kam eben diese Berufung. Unsere Aufgabe ist nicht, einfach passiv zu sein oder uns so sehr mit der Welt beschäftigen, dass wir Gott nicht mehr hören. Wir sollen jeden Tag mit Gott durchs Leben gehen, ihm dienen, für ihn da sein, ihm nahe sein. Dann wird er schon seinen Plan zu erkennen geben. Nun, sie machen sich auf den Weg. Lesen wir mal die erste Station. Ein Freiwillige, bitte, um meine Stimme zu schonen. Und anschließend auf Russisch dann oder Ukrainisch, bitte.
Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Servius Paulus aufhielt, einen verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Und als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn.
Okay. Ukrainisch, oder?
Вы в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах и иудеев. Имели же при себе Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Папа, нашли они некоторого Павла пророка, иудеянина именем Бар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Бог, ибо то знает имя его, противился им, стараясь отпротивиться консулу от веры. Но Савву, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, преисполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, удивясь учений Господних.
Zypern war wahrscheinlich ein logischer Anfangspunkt, denn da kam Barnabas her. Das heißt, er hat ein Heimspiel in gewissem Sinne, er weiß, wo er hingeht. Sie tun das, was sie also praktisch ab da immer tun. Zuerst gehen sie zu den Juden und dann mit den anderen reden. Sie tun das an jedem Ort und praktisch arbeiten sich durch die Insel. Und es wird dann bekannt. Wird zum Stadtgespräch oder Inselgespräch, könnte man sagen. Und der Statthalter, der römische Herrschende von der Insel, will wissen, was sie tun. Und lädt sie ein. Und hier treffen sie auf Widerstand. Ausgerechnet ein Jude, dessen Name Bar Jesus ist. Das heißt, Bar ist Sohn, also Sohn von Jesus. Oder eigentlich Jesus das griechische Name, das hebräische oder aramäische wäre Joshua. Also man geht davon aus, dass es eigentlich der Vater wahrscheinlich von ihm ist. Jedenfalls hat er wenig Interesse an diesem Gott seines Volks, sondern eher an Zauberei und Magie, weil er dadurch eben Aufmerksamkeit bekommt und sogar es geschafft hat, bei diesem Statthalter eine Stellung zu bekommen. Hat schon sehr viel Einfluss da. Aber das gefällt ihm nicht, was Paulus sagt. Und es ist doch sein, hier wechselt es. Ja, merkt ihr? Das war früher immer Saulus, auch ab hier Paulus. Weil Paulus eigentlich sein griechischer Name ist. Paulus macht kurz einen Prozess mit ihm und sagt im Grunde genommen, du heißt nicht Bar Jesus oder Sohn Joshuas, du hast Bar Diabolos, Sohn des Teufels. Er spielt so ein bisschen mit seinem Namen. Ich finde es wichtig zu wissen, wenn wir im Namen von Jesus unterwegs sind, ob wir mit anderen über den Glauben reden, ob wir anderen Menschen im Namen Jesus dienen oder was auch immer wir tun, im Namen Jesus, dass es Widerstand geben wird. Denn es gibt einen, der das nicht mag. Wie man so schön sagt, die Finsternis mag kein Licht. Oder die Menschen in der Finsternis machen mögen kein Licht. Der Gegner, das tut das, was dieser Elimas mal tut. Er sät Zweifel, er will Dinge hindern, fragen. Also wir sollen nicht denken, dass jedes Mal, wenn jemand eine Frage stellt oder so, auf einmal der Teufel dahinter ist oder so. Aber auf jeden Fall diese Macht dürfen wir nicht leugnen oder verdrängen. Denn manchmal kommen einfach Fragen, weil die Leute sich nicht vorstellen können und nicht verstehen können oder dass es nicht passt zu ihrer Vorstellung von der Welt. Wir als seine Kinder sind als Licht mitten in der Finsternis unterwegs. Und man kann auch sagen, das gefällt nicht den Menschen, die sich an die Finsternis gewöhnt haben. Die wollen das Licht nicht, manche. Und Paulus tut interessanterweise das, was er selbst erfahren hat. Ja? Er sorgt dafür, dass der Elimas blind wird, damit er hoffentlich nachher sehen kann. Und erkennt, was wichtig ist. Wir wissen nicht, also es ist wirklich interessant, weil es nicht so lange ist. Also diese Insel ist etwa, habe ich gelesen, so 90 bis 100 Kilometer gehen sie durch. An jedem Ort halten sie an, reden über Jesus, wirken weiter. Und durch das, was dort passiert, offensichtlich wird es bekannt. Und der Statthalter wird zum Glauben kommen. Und irgendwann will Paulus weiter. Und ab hier auch sehen wir, dass Paulus die Initiative übernimmt. Nicht bei Barnabas. Denn in Vers 13 steht, dass es weitergeht nach Perge. Paulus und seine Gefährten fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Das ist die Südküste von der Türkei. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Das Interessante ist hier, dass Paulus das führt, aber auf einmal der Johannes Markus sagt, ich will nicht mehr, ich will nach Hause. Er trennt sich von der Gruppe und geht nach Hause. Es steht nicht warum, es ist ganz kurz und knapp erzählt. Vielleicht hat er Heimweh oder Kulturschock, wir wissen es nicht. Vielleicht war das erste Mal, wo er richtig von zu Hause längere Zeit weg war und dann merkt er, oh, das ist jetzt was anderes, als ich, was ich gedacht habe. Aber es könnte ihn auch gestört haben, dass Paulus auf einmal der Führende ist und nicht mehr sein Cousin, Barnabas. Wissen wir nicht. Was interessant ist auch, oder vielleicht damit zusammenhängt, ist, Paulus bleibt nicht in dieser Hafenstadt, sondern er will nach Norden. Das heißt, dieser Ort Antiochia im Norden. Und das ist eine ziemlich lange Reise zu Fuß. Da sind auch, also so ein Berg, sind Berge dazwischen. Also die müssen schon ganz schön unterwegs sein. Es kann sein, dass Markus das sieht und sagt, okay, warum, wir sind hier in einem Ort, warum halten wir hier nicht an? Wir wissen nicht, warum er das getan hat. Ich habe mir auch überlegt, nachdem er gesagt hat, okay, ich gehe nach Hause, ja, das ist auch, Jerusalem ist so weit weg, das ist unten, das sieht man nicht auf der Karte hier, da muss man die Frage stellen, was könnte er wohl denken auf dem Rückweg? Er sitzt auf diesem Schiff, weiß nicht, 2, 3 Tage, weiß wie lange es dauert. Da hat man Zeit zum Denken. Man kann ja eh nichts tun. Ja, das ist nicht wie heute. Wenn du in einem Flugzeug steigst, hast du immer noch Musik, du kannst Musik hören, du kannst Filme gucken, du bist beschäftigt. Aber da sitzt du nur, guckst Wasser an. Und die Gedanken gehen. Ja? Was für Gedanken könnten durch deinen Kopf gegangen sein? Jetzt frage ich euch. Was könnt ihr euch vorstellen? Welche Gedanken hättest du an seiner Stelle? Okay.
Wie sie ihn empfangen.
Vielleicht nur die Freude auf Mama. Mama ist in Jerusalem. Er freut sich, sie wieder zu sehen. Es tut gut, solche Gedanken zu haben. Okay, was könnte durch den Kopf gehen, wenn er unterwegs ist? Wir lesen das so trocken und denken, okay, aber das ist ein Mensch, der auch seine Gefühle und Gedanken hat und Dinge durchmacht.
bestimmt die letzten Wochen auch rekapituliert, was er erlebt hat mit Barnabas und Paulus.
Okay.
Ja, je nachdem, aus welchem Grund er nach Hause reist, hat er vielleicht auch Selbstzweifel.
Okay.
Für diese Aufgabe geeignet. Was kann ich jetzt eigentlich?
War das die richtige Entscheidung? Oder was kann ich, wenn ich das nicht schaffen kann? Hatte vielleicht doch ein schlechtes Gewissen. Ich habe die anderen in den Stich gelassen eigentlich. Vielleicht kommt dann auch die Frage über seine Berufung. Was will Gott mit ihm? Denn er hat auf jeden Fall viel Zeit zum Nachdenken. Das wird einfach sehr locker gesagt. In Kapitel 15 lesen wir, dass Paulus das nicht, überhaupt nicht gefallen hat. Er hielt ihn dann für unzuverlässig, auch wenn Barnabas ihm noch eine Chance geben wollte. Also in den Augen von Paulus hat er im Grunde genommen versagt. Vielleicht sagt er das in seinen eigenen Augen auch, wenn er so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber es ist wichtig, finde ich, an dieser Stelle zu betonen, dass wir Menschen alle Zeiten haben, wo wir versagen. Wo wir nicht das tun, was wir wollen, oder wo wir Dinge abbrechen, die wir eigentlich vorhaben. Wo wir uns vorgenommen haben, nicht zu explodieren, und dann explodieren wir. Wo wir uns vorgenommen haben zu reden und doch schweigen. Und wir merken nachher, oh, das war schiefgelaufen. Da bin ich ganz schön auf die Nase gefallen. Vielleicht wie Johannes hier. Und es ist für mich in dem Fall ein Trost zu wissen, dass auch wenn Johannes hier Schluss gemacht hat, Gott war nicht mit ihm fertig. Gott hat weiter an ihm, in ihm gearbeitet. Und auch wenn Paulus ihn nicht mehr bei sich haben wollte, als die nächste Reise anstand, so wissen wir doch, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass es dieser Johannes Markus war, der das zweite Evangelium geschrieben hat. Gott hat ihn doch gebraucht. Später muss es wohl zu einer Aussöhnung gekommen sein, denn dieser Paulus, der ihn dafür unzuverlässig hielt, erwähnt Markus im Kolosserbrief, als er selbst im Gefängnis sitzt und sagt, Markus ist bei mir, und er nennt ihn auch ein wertvoller Mitarbeiter. Es muss zu einer Aussöhnung gekommen sein. Auch wenn wir versagen, heißt es lange nicht, dass wir für Gott nicht zu gebrauchen sind. Der Herr nutzt unsere Siege und vielleicht viel mehr unsere Niederlagen. Unsere Aufs wie auch unsere Abs. Er kann uns in allen Lagen unseres Lebens gebrauchen. So, auch wenn Johannes Markus hier vielleicht kein gutes Bild abgibt, das Leben geht weiter. Und Gott ist mit ihm wie auch mit uns nicht fertig. Er macht weiter. Und das ist ermutigend. Und das führt mich dazu zu überlegen, okay, ich will die Frage stellen, was ist für dich aus dieser Geschichte? Ich habe hier ein paar Fragen, einfach zum Nachdenken. Ob du eine Berufung bekommen hast, erinnere dich dran, ist das was Gutes? Vielleicht teilt es mit anderen. Hast du schon mal Widerstand wegen deinem Glauben erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Und drittens eben, was nimmst du für dich aus der Lebensgeschichte von Markus? Ist seine Geschichte, wie es ausgegangen ist, eine Ermutigung, eine Hilfe für dich? Die Geschichte geht weiter. Auch bei dir und mir. Wir werden nächste Woche weiterlesen, wie es weitergeht bei Paulus. Aber jeder soll wissen, auch in unseren tiefsten Tiefs, in unseren Niederlagen, in unserem Versagen, die Geschichte geht weiter mit Gott. Amen. Ich lade euch alle ein, Gottes Berufen zu suchen, Gottes Wege zu suchen in deinem Leben. Möge Gott dir die Augen öffnen für dafür, wie er dich gebrauchen will. Wir laden auch ein, in der Küche ist Kaffee und auch ein paar Kleinigkeiten zu essen. Genießt die Gemeinschaft nachher. Wir freuen uns, dass ihr da seid und wünschen euch eine gesegnete Woche. Amen.